3 Solo-Violinen braucht es für dieses Johann Sebastian Bach-Konzert in D-Dur. Das war der erste Satz. Midori Seiler spielt eine davon. Von ihr stammt auch diese rekonstruierte Fassung. Dazu Mayumi Hirasaki, Georg Kalweit und das Köthener Bach-Kollektiv. Volkert Uhde, ich nehme an, das sind alles alte Bekannte bei den gerade stattfindenden Köthener Bach-Festtagen.
Ja, ich habe ja genau vor 10 Jahren angefangen, hier in Köthen zu arbeiten. Und habe für das erste Festival 2016 schon zusammen mit Midori Seiler und Mayumi Hirasaki dieses Ensemble ins Leben gerufen, einfach mit der Idee, hier ein Orchester vor Ort zu haben, die sich mit der Stadt verbindet, die intergenerationell zusammenarbeiten. Und das ist auf ganz wunderbare Weise aufgegangen. Und in diesem Jahr finde ich nochmal ganz besonders. Also wir haben immer gesagt, also alte Hasen und erfahrene Musikerin. Und wir laden dazu Studierende ein, also besonders von Mayumi und Midori. Und das ist wirklich, die Jüngste ist, glaube ich, 22 und der Älteste ist Mitte 60.
Wunderbar.
Und das funktioniert wunderbar zusammen und alle haben eine große Freude, alle 2 Jahre hier zusammenzukommen, treffen sich, kennen zum Teil ihre Gastgeber schon und die Menschen kommen, wenn die wiederkommen und sagen, ach, die kommt auch wieder und wie toll und so weiter.
Herr Uhde, ich glaube, ich muss erst mal sagen, worum es genau geht, nämlich, dass Sie der Intendant der Bach-Festtage in Köthen sind, Volkert Uhde. Und was wir gerade gehört haben, ist tatsächlich eine Aufnahme, die dort im August 22 entstanden ist in Köthen. Ich glaube sogar, Moment, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, wo das war. Sie haben ja wirklich mehrere wundervolle Konzertsiele dort, wo das Festival auch stattfindet, die Festtage. Köthen, das ist ein Ort, wo Johann Sebastian so einiges komponiert hat, unter anderem ja auch seine brandenburgischen Konzerte. Herr Uhde, Sie sind jetzt seit 10 Jahren für die Köthener Bach-Festtage verantwortlich. Sie haben es gesagt. Was macht Köthen für Sie zu einer besonderen Bachstadt, wo Sie ja sogar großteilig leben?
Ja, ich bin tatsächlich über eine sehr lange Geschichte mit der Stadt Köthen verbunden. Ich habe nämlich im Jahr 1992, also wirklich kurz nach der Wende, da war ich selber noch Musiker, habe Geige gespielt, habe in Köthen ein Konzert spielen können, zusammen mit dem Leipziger Barockorchester und war von da an eigentlich irgendwie fasziniert davon, weil hier noch sehr viel da ist von dem, was Johann Sebastian gesehen und gespürt haben mag, so kann man das vielleicht sagen. Wir wissen ja ganz wenig über sein persönliches Leben, aber hier gibt es eben mehrere authentische Orte. Wir haben die Schlosskapelle, wo ein Kind von ihm getauft worden ist. Wir haben die Kirche St. Agnus, da ist er mit seinen beiden Frauen, also sowohl mit der ersten wie mit der zweiten, zum Gottesdienst gegangen. Die haben sogar noch den Kelch, also das Abendmahlsgeschirr, was die Familie Bach auch benutzt hat. Ich nenne es immer den Heiligen Kelch. Wir haben Eintragungen und wissen deswegen ganz genau, wie oft er da zum Abendmahl gegangen ist, weil es wurde damals verschriftlicht, also es wurde buchgeführt und da steht dann Herr Kapellmeister Bach und Frau Bachin. Das finde ich auch besonders schön. Wir haben natürlich das Schloss, also man kann sich vorstellen, wie der zu seinem Arbeitsplatz gegangen ist. Es gibt ein kleines Zimmer, was heute völlig unscheinbar ist. Da stand offenbar ein Cembalo, das war das Vorzimmer zum Schlafzimmer
des
Fürsten. Also man kommt da irgendwie ganz ran und es kommen ja Musikerinnen und Musiker und Gäste aus der ganzen Welt und man kommt dem sehr nah. Und manchmal hat man so das Gefühl, so kann sich das ein bisschen vorstellen, so ein Lufthaus, so er ist gerade vorbeigegangen. Und das hat mich von der ersten Stunde an eigentlich begeistert und fasziniert.
Sie haben die diesjährigen Bachfesttage unter das Thema Gemeinschaft gestellt. Warum gerade dieses?
Naja, wir leben in einer Zeit von zunehmender gesellschaftlicher Spaltung und ich finde, wir als Kulturschaffende, als FestivalmacherInnen müssen einfach auch uns darum kümmern. Wir können nicht einfach sagen, oh, wir machen ein bisschen schöne Musik und alles ist gut. Es ist eben nicht alles gut. Und wir haben ein wunderbares Eröffnungskonzert gehabt mit eben diesem Köthener Bach-Kollektiv. Und dazu haben wir uns ausgedacht, dass alle sich mal ganz kurz vorstellen, sagen, was ihnen wichtig ist, wo sie geboren sind und wo sie leben. Und das war eine zutiefst berührende Erfahrung, denn von den 15 MusikerInnen, die da auf der Bühne standen, haben 11 einen nicht-deutschen Hintergrund, die haben in irgendeiner Weise eine Migrationsgeschichte, sind von irgendwoher eingewandert, die leben inzwischen alle in Deutschland. Aber diese Geschichten sind so unterschiedlich, so vielfältig und wollten einfach zeigen, was möglich ist, wenn Kooperation gelingt. Und das ist natürlich besonders, wenn man dann so ein Konzert hört, wie dieses für 3 Geigen, was sie gerade gespielt haben. Oder bei uns war es dann am Mittwoch das 4. Brandenburgische Konzert. Das ist wirklich zutiefst berührend und wir haben das wirklich zu einem Fest der Gemeinschaft gemacht und der Kooperation, des Miteinanders und nicht des Gebrülls und des Gegeneinanders.
Das klingt danach, genau dafür wird so ein Festival gemacht.
Absolut.
Ja. Natürlich, das Wort Gemeinschaft bekommt durch die politische Situation heute wahrscheinlich sogar eine andere Bedeutung als zu der Zeit, als das Motto in Planung war. Sonntag, das CDU, SPD und FDP regierte Bundesland Sachsen-Anhalt wählt den neuen Landtag. Gleichzeitig endet ihr Festival, 18.15 Uhr, kurz nachdem die Wahllokale schließen. Wie fühlt sich diese Gleichzeitigkeit für Sie an?
Na, ich werde mal gefragt, ob wir es extra da hingelegt haben. Umgekehrt ist natürlich richtiger. Also wir haben das ja seit 2 Jahren geplant, die Festivaltermine, und dann kam irgendwann die Landtagswahl. Und ich sage mal, es ist besser als am Samstagabend Fußball-Weltmeisterschaftsendspiel. Das ist der Albtraum für Veranstalter, also das ist es nicht. Natürlich gibt es eine wahnsinnige Aufladung, und es ist unglaublich, wie man das auch spürt in der Stadt, in der Stadtgesellschaft, aber auf eine sehr positive Art. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in diesen Tagen wirklich einen Beitrag leisten können, sagen wir mal, zur Beruhigung, zur Aufladung durch Freude, durch Schönheit, durch Miteinander. Ich werde wahnsinnig viel angesprochen von Gästen auf die politische Situation, aber nicht im Sinne von, was machst du da und wie kannst du dich da irgendwie öffentlich äußern, sondern sie haben total recht und ich bin total fassungslos und wie kann das passieren und so weiter. Also es läuft natürlich darauf zu. Ich werde vor dem Eröffnungskonzert, es beginnt um 17 Uhr, also eine Stunde bevor die Wahllokale schließen, alle bitten, dass wir jetzt nochmal 1,5 Stunden das Gemeinsame, das Gemeinschaftliche genießen, uns ganz in die Musik versenken, nicht das Handy zücken, bevor nicht alle wieder aus der Kirche sind, weil das wäre einfach zu schade, dass dann plötzlich diese wunderbare Energie durch Social Media Neuigkeiten zerstört wird. Und dann werden wir sehen, was passiert. Ich denke,
naja, ja. Sie haben also ja schon Vorahnungen geäußert im Musikmagazin Van. Yeah. Ein Blick in die Zukunft haben Sie geschrieben. Also das ist wie so ein Tagebuch. Das beginnt quasi nach diesem letzten Konzert am Sonntag. Da geht's los und Sie nehmen einen möglichen AfD-Wahlsieg auch zum Ausgangspunkt und beschreiben, was danach passieren könnte. Sehr konkret machen Sie das immer direkt dran am Wahlprogramm. Man sind da auch dann auch alles verlinkt. Man geht sofort auf die Seite vom Wahlprogramm von der AfD und damit ist das dann auch unterfüttert. Ja, es geht vor allem auch um mögliche Folgen für die Kulturförderung. Machen wir es doch mal konkret. Was wäre denn für die Köthener Bachfesttage im schlimmsten Falle möglich? Also was ist unmittelbar gefährdet?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und ich bin ehrlich gesagt auch auf diesen Text gekommen oder auf die Idee gekommen, diesen Text zu schreiben, weil ich von JournalistInnen damals schon Anfang des Jahres gefragt wurde, nach der Veröffentlichung des Entwurfs dieses Wahlprogramms, ja, was genau diese Frage haben sie mir gestellt. Mhm. Also was befürchtest du denn und was könnte schlimmstenfalls eintreten und hast du Angst vor Einflussnahme? Und ich habe gesagt, es geht nicht um Einflussnahme, es geht irgendwie um Ja oder Nein. Und wir haben für uns als Bachgesellschaft beschlossen und das auch mit den Gremien besprochen und auch mit dem Kulturministerium in Magdeburg, von denen wir Förderung bekommen, dass wir kein Geld nehmen würden von einer rechtsnational ausgerichteten Landesregierung, weil dann sind wir in der Falle. Und alles das, was die sich wünschen in der Kulturpolitik, das Bekenntnis zum Deutschland, dieser ganze wahnsinnige Nationalismus, den wir alles schon mal, wir haben alles das schon mal gehabt. Das ganze 19. Jahrhundert lief ja durch diesen übersteigerten Nationalismus auf die Katastrophen im 21. Jahrhundert hin. In den 30er Jahren schrieb ein Nazi-Musikwissenschaftler, die Fuge ist blond und blauäugig. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Johann Sebastian Bach ist ein wirkungsgeschichtlicher Weltbürger, der inspiriert Menschen, Musikerinnen und Musiker auf der ganzen Welt, egal welcher Nationalität, welcher Hautfarbe, welcher Religion, auch immer. Das wollen wir hier nicht haben und ich kann das nicht vertreten und ich möchte mich nicht in die Schraubzwinge nehmen lassen und mir sagen lassen, was ich zu denken, zu fühlen oder wie ich zu handeln habe. Das wird nicht passieren.
Ich kann das total verstehen und trotzdem ist bei mir immer, Kultur ist ja der Raum, der offen gehalten wird, in dem Menschen mit den unterschiedlichsten politischen Überzeugungen auch zusammenkommen können, eine Ebene finden können, auch um sich vielleicht besser zu hören, möglicherweise verstehen zu lernen.
Absolut.
Ich weiß nicht, worauf bereiten Sie sich jetzt vor?
Ich bin inzwischen überzeugt, anders als im Februar, und ich habe diesen Artikel ja geschrieben, um ein bisschen zu rütteln an allen, um sich wirklich im Detail damit auseinanderzusetzen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch viele Menschen, die der AfD positiv gegenüberstehen, einfach nicht lesen, was die schreiben. Mhm. Und das finde ich so wahnsinnig fatal. Und da wollte ich darauf hinweisen. Deswegen habe ich das auch so quasi wissenschaftlich verlinkt und jede Dystopie, die ich mir da ausgemalt habe, belegt mit einer Zeile aus dem Parteiprogramm. Da steht ja alles drin, was die machen wollen. Und ich stimme natürlich uneingeschränkt zu. Und ich erlebe das hier jetzt wirklich täglich. Mich sprechen Leute auf der Straße an, die bedanken sich, sagen, das ist so wahnsinnig schön. Also, und das tut uns so gut und so weiter. Wir brauchen genau das, aber nicht um den Preis, dass man unter Druck gesetzt wird, bestimmte Dinge zu tun oder andere nicht zu tun oder was auch immer da alles passieren kann. Das wollen wir nicht machen und wir werden andere Förderungen finden, da bin ich auch ganz sicher. Und wir würden auf jeden Fall nicht aufgeben und weiterkämpfen und uns um andere Finanzierungen kümmern. Ich habe da schon viele Gespräche geführt. Also ich fühle mich auf eine Art irgendwie gewappnet, aber, und das ist meine eigentliche Nachricht, ich habe sehr das Gefühl, dass in den letzten 2 Jahren da nochmal ordentlich was passiert ist und dass es nicht zum Allerschlimmsten kommen wird. Es wird immer noch schlimm ausgehen, bin ich ganz sicher. Es wird kein Abend sein, wo irgendjemand jubeln kann, weil das in jedem Fall erschreckend bleiben wird. Die Spaltung wird noch wachsen. Wer weiß, was uns noch alles passieren kann. Aber ich glaube nicht, dass meine Dystopie in die Realität es schaffen wird.
Und Ihnen, Volkert Uhde, danke ich für das Gespräch und wünsche einen guten Ausklang und Ausgang in Köthen.